Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Gott, den Herrn ernst nehmen, ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer Gott missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. So schreibt es Salomo zur Einleitung im Buch der Sprüche. Schon seit einigen Wochen steht dieses Bibelbuch aus dem Alten Testament, also aus dem ersten Teil der Bibel, im Mittelpunkt unserer Sendereihe durch die Bibel. Heute kommen wir dort zum Kapitel 20. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Seien Sie herzlich willkommen. Wir sind mittlerweile in Salomos Buch der Sprüche bei Kapitel 20 angelangt und zum ersten Mal begegnet uns hier eine Warnung vor den Gefahren des Alkohols. Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Wein kann in der Bibel als ein Teil des Segens Gottes verstanden werden. Außerdem nimmt Gott Wein auch als Trankopfer an. Jedoch untersagt Gott den Priestern ausdrücklich, Wein oder berauschende Getränke zu sich zu nehmen, wenn sie zum Gottesdienst vor ihn treten. In Kapitel 9 des Sprüchebuches ist es die Weisheit selbst, die uns an ihren Tisch einlädt, der reich gedeckt ist, auch mit Wein. Die Weisheit will uns für sich gewinnen, damit wir klug werden und auf Gott hören. Denn dann werden wir leben. Wein oder Alkohol sind aus Gottes Sicht offensichtlich nicht grundsätzlich verwerflich. Aber der Grat zwischen dem guten Gebrauch des Alkohols und dem Missbrauch ist schon in der Bibel sehr schmal. Wein kann das Herz erfreuen, aber auch den Verstand verwirren. Der Wein kann das Leben erheitern, aber auch das Gemüt erhitzen und zu Streit führen. Hier nun in Vers 1 im 20. Kapitel des Sprüchebuches mahnt Salomo eindringlich vor den Gefahren des Weines und des Alkohols. Wer das rechte Maß nicht findet, wird schnell zum Spötter. Und wer durch übermäßigen Genuss alkoholischer Getränke taumelt, wird niemals weise. Dessen Leben richtet sich, zumindest in diesem Bereich, nicht an Gottes Weisheit aus. Und das ist gefährlich, denn Gottes Weisheit zu missachten, gefährdet unser Leben. Viele Menschen gefährden durch Alkohol ihr Leben. Sicherlich nimmt die öffentliche Hand durch den Verkauf alkoholischer Getränke eine Menge Steuergelder ein. Doch das beeindruckt mich überhaupt nicht. Denn die Kosten für Krankenhäuser, Suchtkliniken und Therapieplätze werden oft verschwiegen. Und nicht zu vergessen die Folgen durch Unfälle, die durch alkoholisierte Menschen verursacht werden, allen voran durch alkoholisierte Autofahrer. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Alkohol süchtig machen kann. Vor allen möglichen illegalen Drogen wird gewarnt, und das ganz zu Recht. Doch das Suchtmittel, das die meisten Opfer fordert, ist der Alkohol. Das dürfen wir nicht vergessen. Noah wurde betrunken durch den Wein, den er sich angebaut hatte. Und das brachte seine Familie in Bedrängnis. Bis heute ist das nicht anders. Die Zahl der alkoholkranken Menschen wird nicht kleiner. Und ganze Familien leiden darunter, die Angehörigen ebenso wie der Betroffene selbst. Ich gehe davon aus, dass der Alkohol mehr Gesellschaften, mehr Unternehmen, mehr Familien und mehr Einzelpersonen zugrunde gerichtet hat als irgendeine andere Ursache. Spätestens wenn der Alkohol dazu dient, den Schwierigkeiten des Lebens zu entfliehen, liegt der Missbrauch vor. Dann sollten alle Alarmsirenen angehen, denn dann braucht ein Mensch dringend Hilfe. Salomos Warnung vor den Gefahren des Alkohols ist eindeutig, und weise ist der, der darauf hört. Als nächstes lassen Sie uns Vers 3 gemeinsam ansehen. Da schreibt Salomo, eine Ehre ist es dem Mann, dem Streit fern zu bleiben, aber die gerne streiten, sind allzumal Toren. Christen sollten unter anderem daran zu erkennen sein, dass sie Spannungen und Streit nicht schüren. Das bedeutet nicht, allen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Nein, Konflikte entstehen überall, wo Menschen miteinander leben. Und diese Konflikte gilt es, miteinander zu lösen, nicht ihnen aus dem Weg zu gehen. Doch es gibt eine heimliche Freude am Gegeneinander im Zank und Streit. Und wer dieses Gegeneinander schürt, aus welchem Grund auch immer, der ist töricht unweise, dumm. Denn dadurch wird das Leben von Menschen beeinträchtigt, vielleicht sogar zerstört. Jemand sagte einmal, die einzigen Menschen, mit denen sie abrechnen sollen, sind die Menschen, die ihnen geholfen haben. Mit anderen Worten, vergelten sie Gutes mit Gutem, aber versuchen sie nicht, mit ihren Feinden abzurechnen. Erwidern sie nicht Böses mit Bösem. Überlassen sie das Gott. Denn Gott hat gesagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist Gottes Begründung, warum wir uns nicht selbst rächen sollen. Versuchen wir jedoch, die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen, zeigt das, wie wenig wir Gott vertrauen. Dabei kann Gott das viel besser als wir, das Unrecht vergelten. Deshalb fordert Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom dazu auf, »Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.« Und ähnlich schreibt Paulus den Christen in der Stadt Philippi, »Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe.« Die Milde ist es, die Konflikte gemeinschaftlich löst. Und das ist es, worum es Salomo hier in Vers 3 geht. Ehre ist es, dem Mann vom Streit abzulassen, jeder Narr aber bricht Streit los. So lautet dieser Vers nach der Elberfelder Übersetzung. Wie nötig brauchen wir diese Weisheit. Und wir gehen weiter zu Vers 4. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Israel hat ein mildes Klima, und wörtlich ist hier in diesem Weisheitsspruch vom Winter, von der kalten Jahreszeit die Rede. Das entspricht aber mehr unserem Herbst. Jetzt wird der Ackerboden für die Aussaat im Frühling vorbereitet. Doch der Faulpelz, töricht wie er ist, sagt womöglich, es ist jetzt zu kalt und zu nass, ich bleibe lieber am wärmenden Feuer zu Hause. Ich warte ab, bis es draußen wieder wärmer geworden ist. Das Problem ist nur, wenn es wärmer geworden ist, ist es zum Pflügen zu spät. Denn nun ist bereits die Zeit zum Säen. Sie merken, es steckt schon etwas Humor in diesem Weisheitsspruch. Mich erinnert das an einen Mann, dessen Haus hatte ein undichtes Dach. Doch er reparierte es nicht, weil er nicht im Regen auf dem Dach arbeiten wollte. Und wenn der Regen vorbei war, musste das Dach ja nicht repariert werden, weil es dann ja nicht mehr im Haus tropfte. Wir kommen nun zu einer Zusammenstellung von Sprichwörtern, bei denen vielleicht auf den ersten Blick kein Zusammenhang zu erkennen ist. Doch es sieht so aus, als seien doch Bezüge zwischen den Versen erkennbar. Denn es geht hier um Tugenden und gute Eigenschaften bei Menschen, die zu einem weisen Verhalten gehören. Ich lese Vers 6. Viele Menschen rühmen ihre Güte, aber wer findet einen, der zuverlässig ist? Hier geht es also um Güte und Zuverlässigkeit. Vers 7. Ein Gerechter, der unsträflich wandelt, dessen Kindern wird's wohlgehen. Hier sind Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit das Thema. In Vers 8 lesen wir, ein König, der auf dem Thron sitzt, um zu richten, sondert aus mit seinem Blick alles Böse. Sondert aus alles Böse, das meint, der König wird in seinem Reich für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Vers 9. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Die Stichworte hier heißen geläutert und rein. In Vers 10 heißt es, zweierlei Gewicht und zweierlei Maß ist beides dem Herrn ein Greuel. Betrügerische Gewichte und Maße bilden den scharfen Kontrast zu den guten Eigenschaften, die bisher genannt wurden. Vers 11 dagegen lautet, schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob er lauter und redlich werden will. Hier liegt die Betonung auf dem Verhalten eines Kindes, das schon erkennen lässt, ob das Kind lauter und redlich werden will. Und Salomo schließt diese Zusammenstellung mit Vers 12. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Hier geht es darum, unsere von Gott gegebenen Sinne auch sinnvoll zu gebrauchen. Gott gab ihnen Ohren und Augen. Schauen Sie sich gründlich um und hören Sie aufmerksam hin. Das ist nicht nur ein guter Rat, bevor man Eisenbahnschienen überquert, sondern das wird ihnen auch helfen, den Herausforderungen des Lebens jeden Tag zu begegnen. Also, wir sollen uns gründlich umsehen, in unserer Welt und in Gottes Wort. Und lassen Sie uns aufmerksam hinhören auf das, was in dieser Welt zu hören ist und was Gott uns sagen will. Dann werden wir weise werden und unser Leben kann gelingen. In dieser Zusammenstellung von Weisheitssprüchen begegnen wir zwei grundlegenden Wahrheiten. Allem voran der Frage in Vers 9, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Können Sie das von sich sagen? Ich bin mir sicher, weder Sie noch ich können das sagen. Kein Mensch kann das. Niemand kann von sich behaupten, durch eigene Bemühungen rein zu sein von Sünde. Und sollte es doch jemand behaupten, dann irrt er sich gewaltig. Selbst das kleine Baby in der Wiege kann das nicht für sich beanspruchen. Denn Sünde ist zunächst einmal ein Zustand. Sünde bezeichnet die Trennung des Menschen von Gott. Das deutsche Wort Sünde passt sehr gut zu dieser biblischen Aussage. Denn Sünde kommt von Sund, und der Sund ist das Wasser, das eine vorgelagerte Insel vom Festland trennt. Jeder Mensch wird in der Trennung von Gott geboren, und diese Trennung können wir nicht durch eigene Bemühungen überwinden. Das meint die Bibel zunächst einmal mit Sünde. Deshalb kann kein Mensch in seinem natürlichen Zustand von sich sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde. Nur Gott kann uns aus diesem Zustand erretten. Dazu ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagte das zu einem Menschen, der ernsthaft nach Gott fragte und der, so gut es einem Menschen möglich ist, nach Gottes Willen leben wollte. Kein Mensch kann von sich selbst zu Recht sagen, er sei rein von seiner Sünde, solange er nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist. Denn durch den Glauben daran, dass Jesus für seine Sünde am Kreuz starb, durch diesen Glauben wird ein Mensch mit Gott versöhnt. Dadurch wird einem Menschen alle seine Schuld vergeben. Und das kann ich als Mensch nicht selbst bewirken. Ich kann das nur vertrauensvoll annehmen. Jesus starb, um meine Sünde und Schuld zu sühnen. Und das meint die Bibel mit Glauben an Jesus. Das heißt, ich nehme Gottes Vergebung als Geschenk an. Das meint Gnade. Aber wir lernen hier im Buch der Sprüche, dass die Güte eines Menschen dennoch wertvoll ist, dass unsere Aufrichtigkeit für Gott von Belang ist. Die Reinheit eines Menschen ist kostbar. Und auch wenn das alles bruchstückhaft bei uns bleibt in diesem Leben, die Gnade Gottes verwandelt Menschen. Gott schenkt es, dass es uns bei aller Unvollkommenheit doch auch möglich ist, auf ihn zu hören. Und Gott selbst schenkt es uns durch den Glauben an Jesus auch, dass wir lernen und anfangen können, Stück für Stück das zu leben, wovon Gott in seinem Wort spricht. Dabei ist auch das ein Geschenk Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die das in uns vollbringt. Der zweite Grundgedanke dieser Zusammenstellung von Weisheitssprüchen ist dieser: Gott gab ihnen Augen zum Sehen und Ohren zum Hören. So Salomo in Vers 12. Gebrauchen Sie beides. Halten Sie inne. Sehen Sie sich aufmerksam um. Hören Sie genau hin. Gehen Sie nicht blind durch das Leben. Zwar sehend, aber doch nichts wahrnehmend. Öffnen Sie Ihre Augen. Gebrauchen Sie Ihre Ohren. Gott hat Ihnen ein gewisses Maß an gesundem Menschenverstand geschenkt. Sie haben doch Köpfchen. Hören Sie auf die Botschaft, die Gott für Sie hat. Sie können sich nicht selbst von Sünde reinigen. Gott kann sie reinigen. Gott will sie aus ihrer Trennung von ihm befreien. Er will alle ihre Schuld und Sünde von ihnen wegnehmen. Und Gott will sie dazu befähigen, aufrichtig und ehrlich in dieser Welt zu leben. Zurück zu Kapitel 20 im Buch der Sprüche. In den nächsten Versen geht es um den Lebensunterhalt, um Geschäftsabschlüsse und darum, was wirklich wertvoll ist im Leben. Los geht es mit Vers 13. Liebe den Schlaf nicht, dass du nicht arm wirst. Lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. Mit anderen Worten sagt Salomo, geh und arbeite für deinen Lebensunterhalt. Manche von Ihnen werden sich daran erinnern, Paulus, der christliche Missionar und Gemeindegründer, hat das Gleiche geschrieben, und zwar an die Christen in der Stadt Thessaloniki. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. In dieser Stadt gab es Christen, die waren begeistert von der Möglichkeit, dass Jesus jeden Moment wieder sichtbar zur Erde kommen könnte. Und sie waren so aufgeregt deswegen, dass sie einfach darauf warteten. Es ist wundervoll, nach Jesus Ausschau zu halten und auf ihn zu warten. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns einfach hinsetzen sollen und in die Ferne starren. Wer wirklich darauf wartet, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird, der wird sich eifrig einsetzen und fleißiger arbeiten als jemals zuvor. Zu Vers 14. Schlecht, schlecht spricht man, wenn man kauft, aber wenn man weggeht, so rühmt man sich. Auch dieser Weisheitsspruch ist nicht frei von Humor. Ich denke, Sie haben es schon gemerkt, da betritt zum Beispiel jemand den Verkaufsraum eines Autohändlers. Zu dem Verkäufer sagt er, das Auto hier sieht nicht besonders gut aus. Das kaufe ich besser nicht. Die Reifen sind auch schon fast abgefahren. Der Motor klingt nicht gut. Da hinten rasselt es. Aber ich gebe Ihnen so und so viel dafür. Der Verkäufer meint daraufhin, damit komme ich eigentlich nicht hin. Was halten Sie von diesem Preis? Darauf der Käufer, tja, ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass er das wirklich wert ist. Aber ich nehme das Auto. Schließlich setzt sich der Käufer in den Wagen, fährt nach Hause und ruft seiner Frau und den Nachbarn zu, seht nur, was für ein Schnäppchen ich gemacht habe. So sind wir Menschen doch, oder? Weiter geht es bei Salomo mit Vers 15. Es gibt Gold und viele Perlen, aber ein Mund, der Vernünftiges redet, ist ein edles Kleinod. Wir haben in unserer Gesellschaft völlig die Orientierung verloren, wenn es darum geht, was wirklich kostbar und wertvoll ist. In der Regel werden Menschen bei uns an ihrem Hab und Gut gemessen. Stattdessen ist es viel wichtiger, ob ein Mensch etwas Vernünftiges zu sagen hat, ob seine oder ihre Worte etwas von Gottes Weisheit wiedergeben, ob es Worte sind, die zum Leben helfen. Vers 16. Nimm dem sein Kleid, der für einen anderen Bürge wurde, und pfände ihn anstelle des Fremden. Den Sinn dieser Weisheit macht die Übersetzung der Bibel Hoffnung für alle verständlich. Wenn jemand zu dir kommt, der aus Leichtsinn für die Schulden eines Fremden gebürgt hat, so leihe ihm nur etwas gegen Pfand. Wenn Sie mit bestimmten Menschen ein Geschäft abschließen, dann ist es sehr ratsam, von ihnen eine handfeste Sicherheit zu verlangen. Sonst werden sie ganz bestimmt hereingelegt. Mit dem nächsten Vers beendet Salomo diesen kurzen Abschnitt über den Lebensunterhalt und das Abschließen von Geschäften. Vers 17. Das gestohlene Brot schmeckt dem Manne gut, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Wie schon in Vers 13 spricht Salomo noch einmal darüber, wie wir zu unserem täglichen Brot kommen. Da meint jemand, auch durch Betrug könne er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und anfangs scheint das auch zu gelingen, doch am Ende kommt niemand damit durch. Und was zunächst gut schmeckte, verwandelt sich und wird ungenießbar. Wir gehen weiter zu Vers 19. Wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder, und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Es gibt Menschen, die sich sehr freundlich geben, wenn sie mit ihnen reden. Aber sobald sie ihnen den Rücken zugewendet haben, beginnen diese Menschen damit, bei anderen über sie zu lästern. Vor solchen Menschen sollten sie auf der Hut sein, selbst wenn sie zu den leitenden Personen in der Gemeinde gehören. Auch in Vers 20 geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Dort schreibt Salomo, wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird verlöschen in der Finsternis. Wenn Sie einen Vater und eine Mutter haben, auf die Sie stolz sein können, dann seien Sie stolz auf sie. Wenn Sie aber über Ihre Eltern nichts Gutes sagen können, und bei manchen Menschen ist das so, dann sagen Sie lieber nichts. Darum geht es Salomo hier meiner Meinung nach. Das ist der Punkt, an dem Ham, einer der drei Söhne Noahs, falsch gehandelt hat. Noah war betrunken und nicht mehr in der Lage, sein Handeln zu kontrollieren. Und Ham, er hat seinen Vater bloßgestellt. Er hätte schweigen sollen. Es gibt bestimmte Dinge, mit denen sie besser nicht einfach herumlaufen, um sie jedermann zu erzählen. Anders sieht die Sache aus im Rahmen einer vertrauenswürdigen Seelsorge. Dort darf meines Erachtens alles angesprochen werden, denn das ist ein geschützter Raum, aus dem nichts nach außen dringt. Wir schauen uns als nächstes Vers 24 an. Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Wie kann ein Mensch seinen eigenen Weg durch das Leben kennen? Wir gehen diesen Weg zum ersten Mal. Wie gut, wenn wir uns auf diesem Weg Gott anvertrauen können. Gott sagte zu Mose, dass er ihn führen werde. Und Sie und ich, wir brauchen Gottes Leitung durch unser Leben ebenfalls. Und in Vers 25 schreibt Salomo, es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen. Machen Sie keine Versprechungen, bevor Sie sich nicht gründlich überlegt haben, was Ihnen möglich ist. Versprechen Sie nicht in der Öffentlichkeit, Ihr Leben Gott zu weihen, bevor Sie die Angelegenheit durchdacht haben. Gott will solche unüberlegten Versprechungen nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele das nicht verstanden haben. Deshalb schreibt Salomo in Vers 27, »Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Innern.« Durch unseren Geist, den Gott uns gab, können wir auch erforschen, was in uns ist. Und so auch zu wohlüberlegten Entschlüssen kommen. Beachten Sie hier, dass Salomo von einer Leuchte bzw. einer Lampe spricht. Unser menschlicher Geist, von Gott erschaffen, ist nicht das Licht Gottes, sondern er ist lediglich die Lampe, das Gefäß, in dem das Licht aufbewahrt wird. Der Mensch ist lediglich ein Gefäß, und bevor wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, werden wir nicht zu einem Licht. Denken Sie an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 von ihnen waren weise, die anderen 5 töricht. Sie waren lediglich Lampen, und ohne das Öl konnten sie kein Licht haben. Zum Ende unseres Gangs durch das Kapitel 20 des Sprüchebuches sehen wir uns noch den Vers 29 an. Der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke, und graues Haar ist der alten Schmuck. Diese Weisheit sagt uns, verhalte dich deinem Alter entsprechend. Die jungen Menschen haben in der Regel viel Kraft und Energie, und die können, sollen und dürfen sie auch einsetzen. Alte Menschen sollten besser nicht versuchen, sich wie junge Menschen zu benehmen. Das wirkt meist lächerlich. Ich meine damit keineswegs, dass man im Alter nicht mehr Sport treiben sollte oder sich nicht flott und zeitgemäß kleiden kann. Nein, es geht vielmehr darum, ob ich meine, ich müsse mit 70 noch so wild herumtoben wie ein 16-Jähriger. Und das schätzen die Jüngeren an ihren älteren Mitmenschen, wenn sich in deren Leben ein wenig von der Weisheit zeigt, auf die graues Haar hinweisen sollte. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? So haben wir es heute gehört bei Salomo. Und sagen kann das niemand von sich, denn kein Mensch kann sich selbst erretten aus seiner Trennung von Gott. Und niemand kann sich von seiner Schuld befreien. Doch Gott will uns das schenken, auch Ihnen. Und durch den Glauben an Jesus ist das möglich. Gott segne Sie und führe Sie auf Ihrem Lebensweg.